Ja, ich war vor 2 Jahren schon hier zur Aussendung von Harald und Klaus. Und damals habe ich den Wunsch geäußert, dass die beiden nicht die letzten Coworkers sein werden. Und darum finde ich es ganz besonders genial, dass ich heute wieder hier sein darf und wir heute wieder eine Coworkerin aussenden, die Tina. Ich muss mich jetzt bemühen, dass ich Tina sage. Auf dem Seminar war das für mich die Bettina, aber ich habe mir jetzt sagen lassen, dass sie lieber Tina hört. Ich würde jetzt die Technik bitten, dieses erste Bild einzublenden, damit ich mal kurz erklären kann, wenn ich von Coworkers und christlichen Fachkräften und so spreche, um was es geht. Übrigens ein Dankeschön nochmal an die Technik. Ich bin hier ungefähr 3 Minuten vor Gottesdienstbeginn angekommen mit einem Stick und habe gebeten, dass man das hier noch einbindet und es ist wunderbar gelungen. Also Dankeschön. Wir sind 3 Organisationen, die unter einem Dach zusammenarbeiten, unter der gleichen Leiterschaft. Das hat einfach historische Gründe und auch rechtliche Gründe, dass die Werke 3 geteilt sind. Das erste Werk, das gegründet wurde, das ist hier das Orange, Hilfe für Brüder international. Wurde gegründet in den 70er Jahren, als es den Deutschen immer besser ging und viele Christen dann gesagt haben, wir haben auch eine Verantwortung, wenn es uns wohl geht, wirtschaftlich gut geht, dann müssen wir auch an die Leute denken, an unsere Geschwister in aller Welt, denen es nicht so gut geht. Und um diese Hilfe zu kanalisieren, wurde Hilfe für Brüder gegründet. Und das ist das Werk, das finanzielle Hilfe leistet. Wenn eine Kirche in Tansania sagt, wir haben genügend Geld, um das Mauerwerk zu erstellen, aber fürs Dach, da fehlt uns die Mittel, da hilft dann Hilfe für Brüder. Wenn, wie in Malawi, eine Kirche sagt, wir möchten unsere Pastoren, unsere Evangelisten ausbilden, aber wir haben nicht genügend Geld, um Bücher zu kaufen, eine Bibliothek einzurichten, da hilft Hilfe für Brüder. Dann kamen in den 80er Jahren, Beginn der 80er Jahre, immer wieder Anfragen von unseren Partnern in aller Welt. Die haben gesagt, vielen Dank, ihr habt uns geholfen, eine Bibliothek aufzubauen. Könnt ihr uns auch einen christlichen Bibliothekar schicken, der uns hilft bei der Ausbildung unserer Mitarbeiter? Oder andere haben gesagt, durch eure Hilfe konnten wir hier eine Schreinerei einrichten, junge Leute von der Straße holen. Könnt ihr uns jetzt auch einen christlichen Schreinermeister schicken, der uns hilft, die Leute auszubilden? Und diese Personalentsendung war unter dem Dach von Hilfe für Brüder aus rechtlichen Gründen nicht möglich und darum wurde Christliche Fachkräfte International gegründet. Das ist ein Entwicklungsdienst, ein christlicher Entwicklungsdienst, wo Menschen mit einem Beruf rausgehen, in ihrem Beruf den Geschwistern in aller Welt helfen und in ihrem Beruf den Herrn Jesus bezeugen. Und Hauptziel ist die Förderung und Ausbildung einheimischer Mitarbeiter. Die christlichen Fachkräfte sind in der Regel mindestens 3 Jahre unterwegs, oft auch länger, 6 Jahre, 8 Jahre. Jetzt kamen dann in den 90er Jahren immer wieder Anfragen von Menschen, vor allem jungen Menschen, aber nicht nur jungen Menschen, die sagten, 3 Jahre, wir können uns jetzt nicht 3 Jahre frei machen, aber 1 Jahr könnten wir mal gehen. Könntet uns nicht irgendwo hinsenden, wo wir für 1 Jahr dem Herrn Jesus dienen können und mithelfen können? Das war eben wieder aus rechtlichen Gründen nicht möglich, unter dem Entwicklungshelfer-Ticket das zu tun. Und deshalb wurde Coworkers International gegründet. Das ist der Freiwilligendienst. Junge Leute, die 1 Jahr gehen, oder nicht nur junge Leute, wir hatten auch schon Rentner. Also wenn hier jemand sich angesprochen fühlt, wir schicken auch Rentner raus. Einfach Leute, die sagen, 1 Jahr möchte ich gerne mithelfen irgendwo an einem Ort, wo ein Missionar ist von christlichen Fachkräften. Oder auch in der einheimischen Kirche, da möchte ich gern mithelfen. Dafür ist Coworkers International gegründet worden. Ich habe euch dazu, zu diesen 3 Werken, auch ein paar Informationsmaterialien mitgebracht. Die liegen hier vorne am Tisch. Wer dazu mehr wissen will, der darf das nachher gerne einfach mitnehmen. Ja, die Tina war ja, wie gesagt, schon auf einem Vorbereitungsseminar. Es ist uns bei Coworkers sehr wichtig, dass die Leute gut ausgebildet rausgehen. Und darum haben wir unter anderem ein 10-tägiges Seminar, wo alle Leute zusammengefasst werden, egal ob die nach Tansania, nach Brasilien oder nach Kambodscha oder sonst wo hingehen. In diesem Seminar gibt es viele geistliche Anregungen und Informationen, aber auch ganz praktische Aspekte. Zum Beispiel, wie ist das, wenn wir leben ja in einer Schuldkultur, wenn wir in ein Land gehen, wo die Menschen hauptsächlich schamkulturell geprägt sind. Schuldkultur heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann schäme ich mich auch dafür, aber erstmal muss ich mit meiner Schuld was tun, ich muss mich entschuldigen. Und in Tansania und in vielen anderen Ländern ist es anders. Wenn da die Leute einen Fehler machen, dann ist die Scham erstmal das Schlimmste, was sie empfinden, und die Schande, die sie über ihre ganze Sippe gebracht haben, die fühlen sich auch schuldig. Aber erstmal ist die Scham handlungsanweisend, und dann reagieren die völlig anders, wie wir das gewohnt sind. Da kann es passieren, dass ich jemanden nach dem Weg frage und der weiß es nicht, sagt mir das aber so nicht, weil es für ihn eine ganz peinliche Situation wäre, und dann sagt er irgendwas. Und wenn man jetzt aus einer Schuldkultur kommt, dann ist man ganz schnell versucht zu sagen, warum lügt mich der an? Also solche Dinge sprechen wir in diesem Seminar an, weil es da ja ganz interessante Begebenheit gibt. Und in diesem Seminar machen wir am Ende des Seminars auch Folgendes, da dürfte ich jetzt um das nächste Bild bitten. Wir spannen da so ein Netz auf. Alle Seminarteilnehmer, das waren in diesem Jahr 43 Leute, die stehen dann an diesem Netz. Und bei dem nächsten Bild, da sieht man auch, dass die Bettina dabei ist. Und wir stehen da an diesem Netz und einige denken dann an Seilziehen und reißen da und spannen und so. Es dauert ein bisschen, bis das Netz so einigermaßen straff gespannt ist und alles ruhig ist. Und dann kommt die spannende Frage, kann über dieses Netz wohl ein Mensch drüber laufen? Und jawohl, es geht. Es dauert ein bisschen, bis die ersten Mutigen sich draufwagen, so ganz langsam, ganz vorsichtig, aber doch, das Netz hält. Erst ein paar leichtere Mädchen, dann aber auch die schweren Jungs. Und das Interessante ist, das Netz hält. Mancher fühlt sich dann auch wie abgehoben. Ist klar, wenn da die Mädchen drüber laufen, dass die Jungs dann ganz besonders kräftig ziehen. Aber interessant ist, wenn dieses Mädchen wieder runterkommt, die klatscht nicht auf den Boden auf, sondern die fällt in dieses Netz. Das Netz ist tragfähig, das hält. Und diese Übung machen wir, um zu symbolisieren, du gehst nicht alleine, du bist kein Einzelkämpfer, sondern du bist eingebunden in ein Netzwerk. In ein Netzwerk von anderen Coworkern, aber auch in ein Netzwerk von Leuten, die für dich beten, die für dich da sind, die dir helfen bei diesem Einsatz. Das ist klar. Diese Übung funktioniert nicht, wenn da bloß 3 oder 4 Leute da sind, die irgendwo an den Ecken des Netzes stehen. Diese Übung funktioniert auch nicht, wenn jemand meint, er müsste nur so mit dem kleinen Finger ein bisschen ranhaken. Aber das Netz hält und das Netz trägt, wenn sich viele rufen lassen und wenn viele sich richtig reinhängen. Dann funktioniert das und dann hält das Netz. Eine Voraussetzung bei uns, bei Coworkers, ist es, dass mindestens 4 Geschwister sich bereit erklären, für jeden Coworker zu beten, sich verpflichten, regelmäßig zu beten. Und Gebet ist eine der zentralen Aspekte unserer Arbeit bei all diesen 3 Werken. Die Mitteilungsblätter, die hier liegen von Hilfe für Brüder, da steht nicht drüber Spendenaufruf oder sowas Ähnliches, sondern da heißt das Informationen zur Fürbitte. Und das ist kein Zufall, Fürbitte, Gebet ist ein zentraler Bestandteil unserer Werke. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden und so einen Einsatz, wie das die Annette gemacht hat. Die Annette war übrigens nicht mit Coworkers, sondern mit Christliche Dienste. Das ist eine andere Organisation, aber wir sehen das nicht als Konkurrenz, sondern als eine gemeinsame Arbeit für einen gemeinsamen Herrn. Also diese Arbeit von der Annette oder auch von der Tina, die wäre nicht möglich ohne Spenden. Aber Spenden stehen für uns nicht im Vordergrund, sondern Fürbitte. Das Gebet ist uns wichtig, sind uns wichtiger als die finanzielle Unterstützung. Je länger ich selber Christ bin, umso deutlicher wird mir die Wichtigkeit des Gebets. Und ich merke bei mir selber, wie zentral das für mein Leben, für meinen ganzen Tagesablauf ist, dass ich Kontakt zu meinem Herrn habe. Ich versuche jeden Morgen einfach in der Ruhe die Gegenwart Gottes zu suchen. Betonung liegt auf Versuchen, es gelingt mir nicht immer, aber ich merke einfach, wenn ich so den Tag beginne, dann kann ich ganz anders an die Aufgaben herangehen, an alle Hektik, Trubel, was der Tag so bringt. Da schaue ich, dass ich mich in Ruhe auf den Balkon setze bei uns zu Hause, da stört mich niemand, und dann nehme ich die Bibel und lese und dann bete ich. Und dann hat mir mal jemand gesagt, naja, das wäre ja auch psychologisch ganz richtig und gut, so den Tag zu beginnen, sich zu besinnen, ja, positive Gedanken zu entwickeln und in sich selbst ruhig zu werden und so. Und dann habe ich gesagt, nein, das meine ich damit nicht. Denn bei all diesen Dingen, diesen sich besinnen und positiv denken und so, da steht immer das Ich im Zentrum. Ich besinne mich, ich denke positiv. Aber wenn ich bete, wenn ich die Gegenwart Gottes suche, dann versuche ich ganz gezielt, mein Ich rauszunehmen und versuche ich, dass es nicht mehr so sehr um mich geht, sondern um meinen Herrn, dass ich sage, Herr Jesus, was ist denn dran? Was willst du für mich? Was ist dein Weg für mich? Ich sehe das am Beispiel von unserem Herrn Jesus. Wie oft hat er sich einfach zurückgezogen, um zu beten, um mit dem Vater zu sprechen, um Zeit mit Gott zu haben. Und je schwieriger es wurde, umso mehr hat Jesus den Kontakt zum Vater gesucht. Beten ist also nicht ein Monolog mit meiner eigenen Seele, sondern Beten ist Gemeinschaft mit Gott. Und Beten, Gebet, Sprechen mit Gott hat unglaublich viele Facetten. Mich fasziniert zunächst die Tatsache, dass es überhaupt möglich ist, dass ich als sündiger Mensch überhaupt vor Gott kommen kann, dass ich das wagen kann, vor den Schöpfer des Universums zu treten und in seine Gegenwart zu kommen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir im Alten Testament, dass es nicht immer so war. Da hat Gott die Stiftshütte gegeben. Das war so eine Art mobiles Heiligtum mit einem massiven Zaun außenrum aus Holz, innen drin eine Art Zelt. Und in dem Zelt war nochmal abgetrennt im hinteren Bereich die Bundeslade, der Ort, wo die Gebotstafeln drin lagen, das war nochmal durch einen Vorhang abgetrennt. In diesem Allerheiligsten, da sagt Gott im 2. Mose 25, Vers 22 zu Mose, dort will ich dir begegnen, da in dem Allerheiligsten. Und der Tempel in Jerusalem wurde später auch nach diesem Vorbild gefertigt. Da war ein Vorhof, das Tempelgebäude und im Tempelgebäude nochmal abgetrennt durch einen schweren Vorhang, das Allerheiligste, wo Gott den Menschen begegnete. Nun war das aber damals zu der Zeit keine Option für jedermann und auch nicht jederzeit. Hebräer 9, Vers 7, einmal im Jahr allein der Hohepriester durfte da reingehen und auch nicht ohne Blut, das er opferte für sich selbst und des Volkes unwissentliche Sünden. Ein einziger Mann, der Hohepriester, hatte Zugang zu diesem Heiligtum, zu diesem Ort, wo Gott sagt, dort will ich dir begegnen. Und auch nur, nachdem er für seine Sünden und die Sünden des Volkes geopfert hat. Und unter gar keinen Umständen war es denkbar, dass irgendjemand anders dort reingeht. Es gibt eine Geschichte, ob sie stimmt, weiß ich nicht, aber die illustriert das, dass zu manchen Zeiten die Juden dem Hohenpriester einen Strick ums Bein gebunden haben, für den Fall, dass der dort drin im Allerheiligsten ohnmächtig werden würde, damit sie ihn rausziehen konnten, weil es unter gar keinen Umständen denkbar war, dass irgendjemand außer nur dem hohen Priester und außer einmal im Jahr dort in dieses Allerheiligste reingeht. Und im Jesaja steht dann Jesaja 45, Vers 15, für wahr, du bist ein verborgener Gott. So war das in Zeiten des Alten Testaments. Als der Herr Jesus auf Golgatha bezahlt hat für unsere Sünden, da ist dieser Vorhang im Tempel zerrissen, von oben nach unten zerrissen. Und dieser Weg ins Allerheiligste ist frei geworden. Und jetzt kann ich, wenn ich für mich die Vergebung der Sünden in Anspruch nehme, die der Herr Jesus mit seinem Blut bezahlt hat, jetzt kann ich direkt vor diesen Gott treten. Ich kann direkt in einen Dialog mit Gott treten. Ich muss nicht mehr warten, bis ein hoher Priester als Mittler auftritt. Es gibt nur einen einzigen Mittler, das ist der Herr Jesus. Und durch ihn kann ich direkt vor Gott treten und mit ihm beten. Und das fasziniert mich immer wieder. Und für mich ist es so eine große Kraftquelle, dieses Gebet. Und dass ich da auch nicht alleine dastehe, sondern dass andere für mich beten. Ich würde die geistliche Arbeit, die ich tue in unserer Gemeinde, aber auch für unsere drei Werke, ich würde das nicht wagen, wenn ich nicht Leute hätte, die für mich beten. Ich habe Geschwister, die ich konkret informiere, zu denen ich sage, du, ich fahre auf dieses Seminar und es ist toll, mit 40 jungen Leuten ein Seminar zu halten und sie vorzubereiten auf so einen Dienst, aber bitte bete für mich. Ich wage es nicht ohne Gebet. Und das fasziniert mich so, dass wir direkt diesen Zugang zu Gott haben, dass wir keinen menschlichen Mittler brauchen, sondern dass jeder, der für sich die Vergebung von Herrn Jesus in Anspruch nimmt, zu Gott direkt gehen kann. Und dann hat dieses in Gottes Gegenwart sein viele verschiedene Facetten, viele Aspekte. Der erste, der mir wichtig ist, ist Gott loben und ihn anbeten. Welches Vorrecht ist es, den lebendigen Gott kennen zu dürfen und eine Beziehung zu ihm haben zu können? Mir tut es total gut, es mir immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, Gott ist ewig, Gott ist meine Gerechtigkeit, meine Zeit steht in seinen Händen. Wie oft bin ich versucht, aus eigener Kraft zu handeln? Wie schnell komme ich dann ans Ende meiner Möglichkeiten? Psalm 37, Vers 23. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Menschen Schritt fest werden und er hat Gefallen an seinem Weg. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Und um diese Hand zu wissen, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Wenn die Tina jetzt nach Tansania geht, nach Malambo, dann geht das nicht in erster Linie darum, dass sie an der Schule arbeitet oder dort in Tansania arbeitet, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir diesen Gott bekannt machen, andere auf diesen Gott aufmerksam machen und gemeinsam mit einheimischen Geschwistern diesen Gott loben und preisen. Das ist das Zentrale, darum geht es in erster Linie. Mir ist das in meiner Anfangszeit in Tansania, ich war mit christlichen Fachkräften einige Jahre in Tansania, und da ist mir das irgendwie aus den Augen geraten. Und ich bin in so einen Strudel gekommen, wo ich nur noch Probleme gesehen habe. Ich habe die Korruption gesehen in Tansania. Ich habe unvorstellbare Armut erlebt und Vetternwirtschaft und manches andere. Und irgendwie bin ich da in einen Strudel geraten, wo ich absolut entmutigt wurde und wo ich keine Kraft mehr hatte. Bis mir dann jemand eine Geburtstagskarte geschickt hat, eine Postkarte aus Deutschland, und da stand ein Vers drauf oder ein Gedicht, bezogen auf einen Vers aus Epheser 1, Vers 12. Und da heißt es unter anderem, auf dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Und da ist mir klar geworden, ich bin doch nicht in Tansania, weil ich mit meiner Kraft und in den 3 Jahren oder den 5 Jahren, wo ich da bin, die Probleme Tansanias im Alleingang lösen muss, sondern in erster Linie bin ich in Tansania, um zusammen mit einheimischen Geschwistern etwas zu sein, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn ihr für die Tina betet, dann stimmt ein in dieses Lob, in diese Anbetung und schickt auch mal eine Postkarte oder einen Gruß an die Tina. Mir hat so ein kleiner Gruß an entscheidender Stelle ganz viel geholfen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und das führt mich zum nächsten Punkt oder zur nächsten Facette von Gebet, das ist Dank. Mir ist mal aufgefallen, dass uns von Paulus 13 Briefe überliefert sind und in 12 von diesen 13 Briefen schreibt er bereits im ersten Kapitel etwas über Dank. Ich danke Gott. Kommt in 12 von 13 Briefen bereits im ersten Kapitel vor. Für Paulus war der Dank an Gott oft Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Und ich finde es faszinierend, wie er auch an die Gemeinde in Korinth, wo es ja massive Probleme gegeben hat, und wenn wir die beiden Korintherbriefe lesen, dann frage ich mich manchmal, ob wir diese Gemeinden überhaupt noch als evangelikale Gemeinden akzeptieren würden, wenn wir sehen, was da los war. Und der Paulus muss da an mancher Stelle auch ganz klar und deutlich werden. Und trotzdem beginnt er den Brief, 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke Gott alle Zeit eurethalben. Und deshalb ist mir auch der Dank in den Gebeten so wichtig. Ich kenne euch jetzt in Traunreuth nicht, aber ich kenne unsere Gemeinde in Moosburg und ich kenne die Nachbargemeinden. Und da habe ich den Eindruck, dass wir mit Dank manchmal sehr, sehr sparsam sind. Und da ermutige ich meine Geschwister auch immer wieder, diesen Dank ganz bewusst und gezielt vor den Herrn Jesus zu bringen. Psalm 50, Vers 15 ist ein sehr bekannter, oft zitierter Vers. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Was mir mal aufgefallen ist, dass dieser Psalm nicht immer im Zusammenhang zitiert wird, denn im Zusammenhang steht da oder geht es da um Opfer. Ich lese Psalm 50 ab Vers 9, da spricht Gott, ich will von deinem Haus Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinem Stall, denn alles Wild im Walde ist mein, und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts davon sagen, denn der Erdkreis ist mein, und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Und diese Passage, die hat mir mal ganz bewusst gemacht, welchen Stellenwert Dank im Gebet hat. Denn dieser viel zitierte Vers ist ja eingebettet in diesen Zusammenhang mit Opfer geben, mit Gott danken, Dank als Opfer bringen. Opfere Dank, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. So ist der Zusammenhang. Dank ist das Opfer, das Gott gefällt. Und seit mir das bewusst geworden ist, versuche ich auch in meinen Gebeten den Dank bewusst und auch an zentraler Stelle zum Ausdruck zu bringen. Opfere Gott Dank. Und wir haben unheimlich viel Grund zum Danken. Ich bin dankbar für den Frieden in unserem Land und für den Rahmen, in dem ich aufwachsen durfte. Ich bin dankbar für die Ausbildungsmöglichkeiten, die wir in Deutschland haben. Die Tina ist Krankenschwester. Ich weiß nicht, ob diese Ausbildung dir was gekostet hat oder deine Eltern. Ich habe liebe Freunde, die sind Missionare in Chile seit fast 30 Jahren. Die haben 3 Kinder. Eine der Töchter ist so in dem Alter wie die Tina. Die ist auch Krankenschwester und ist in Chile ausgebildet worden. Die Ausbildung dort in Chile ist gut. Die ist genauso gut wie in Deutschland. Der Unterschied ist, dass die Eltern bezahlen mussten. Für so eine Ausbildung zahlt man in Chile irgendwo 400 bis 600 Euro im Monat. Und das Lohnniveau in Chile ist deutlich niedriger als bei uns in Deutschland. Also es gibt dort Ausbildung in Chile, aber nur für Eltern mit dickem Geldbeutel. Und wir in Deutschland hier kann jeder, der will, eine gute Ausbildung machen. Und das ist ein Grund, um überhaupt dankbar zu sein. Lasst uns diesen Dank vor Gott bringen und dann auch den Dank für alle, die bereit sind, von dieser guten Ausbildung etwas abzugeben und das ein bisschen zu teilen und auch andere, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, die nicht dieses Vorrecht hatten, mitzunehmen in dieses Vorrecht, das wir da haben durften durch unser Umfeld, durch unser Aufwachsen in Deutschland. Und noch ein Aspekt des Gebets ist die Fürbitte. Das ist der Punkt, der uns am wenigsten schwerfällt. In der Regel sind wir da am schnellsten dabei, aber es ist so, es gilt, was der Herr Jesus sagt im Lukas-Evangelium: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und ich möchte euch da Mut machen, ganz konkret auch mit Bitten vor Gott zu kommen. Auch ganz konkret im Zusammenhang mit dieser Aussendung zu beten, ganz konkret für die Tina zu beten, für ihre Arbeit, für ihre Situation. Da ist es dann natürlich an der Tina, dass sie euch auch informiert. Man kann nur konkret beten, wenn man gut informiert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Malambo ist. Soweit ich weiß, gibt es dort inzwischen sogar Handyverbindungen. Aber ich weiß nicht, wie gut oder schnell das Internet ist. Aber es gibt sicher andere Möglichkeiten, Tina, wie du deine Geschwister hier und vor allem deine Beter informieren kannst und ganz konkret mit hineinnehmen kannst in deine Situation, damit sie ganz konkret für dich beten können. Also konkret informieren, das ist die Aufgabe von Tina. Konkret beten, das wäre eure Aufgabe als aussendende Gemeinde. Und ich bin froh und ich bin dankbar, dass ihr bereit seid, die Tina auszusenden und dass es auch einzelne Geschwister gibt, die sich noch mal bewusst stärker in die Verantwortung einbinden lassen und sich bereit erklären, ganz konkret und gezielt für die Tina und für die Arbeit in Malambo und in Tansania zu beten. Und dann zu guter Letzt haben auch Zweifel und Anfechtungen Platz im Gebet und Traurigkeit und Fragen. Das hat mir so gut getan, als mir das mal klar geworden ist, dass ich im Gebet nicht irgendwie immer toller Stimmung sein muss, sondern dass ich vor meinen Herrn und Gott kommen kann, so wie ich bin, so wie es mir gerade geht. Auch mit Zweifel, auch mit Anfechtungen, auch in Traurigkeit. Auch das kann und darf und soll ich vor meinen Gott bringen. Wenn die Tina jetzt weggeht und eine Lücke hinterlässt, dann dürfte auch das vor Gott bringen. Ich habe mir vor einigen Tagen nochmal, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, eure Internetseite angeschaut und das fand ich ganz spannend, dass die Tina da vorne drauf ist. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre das jetzt, wenn irgendjemand jetzt die Tina da rauslöschen würde? Dann gäbe es auf eurer Internetseite ganz eine komische Lücke. Und im wirklichen Leben ist es ja genauso. Wenn sie jetzt ins Flugzeug steigt und weggeht, dann entsteht da erstmal eine Lücke. Vielleicht im technischen Bereich, weil sie irgendwo mitarbeitet und jemand anders das übernehmen muss. Aber auch von den Emotionen her, dass es weh tut, wenn sie weg ist, dass es schmerzt, weil sie eine gute Freundin war von dir oder deine Tochter oder Nichte oder Enkelin. Wenn man einen geliebten Menschen weggehen sieht für ein Jahr, dann schmerzt es. Und sie hinterlässt eine Lücke hier. Und es ist auch gut so. Bei Coworkers senden wir gern Leute aus, die Lücken hinterlassen. Weil wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Kandidat von seiner Gemeinde das Zeugnis mitkriegen würde, den könnte er gern haben, das fällt gar nicht auf, wenn der bei uns weg ist, dann wären wir vorsichtig bei so einem Kandidaten. Aber wir senden gerne Leute aus, die Lücken hinterlassen. Und ich finde es toll, dass ihr bereit seid dazu, auch diese Lücke hinzunehmen und bereit seid, die Tina auszusenden. Und ich möchte euch sagen, ihr dürft auch alle Emotionen, die damit zusammenhängen, vor den Herrn Jesus bringen. Ich empfinde das als ungeheuer tröstlich, dass ich gerade Schmerz und gerade Traurigkeit und auch Anfechtungen immer mit ins Gebet nehmen darf. Psalm 73, Vers 2, ich aber wäre fast gestrauchelt. Der ist mir mal ganz, ganz wichtig geworden, zu einem Punkt, wo ich wirklich im Gebet auch nicht mehr aus noch ein wusste. Und dann habe ich diesen Psalm gelesen und dann habe ich gedacht, ja, wer immer den Psalm geschrieben hat, es ist keine neue Sache, dass jemand fast strauchelt, dass jemand Probleme hat, dass jemand Anfechtungen kriegt. Schon der Psalmist, schon dem ging es so. Und irgendwie hat mich das dann wieder ein Stück weit beruhigt, zu wissen, ich bin nicht der Erste, sondern das ist ein Problem, das gibt es seit Tausenden von Jahren. Es gibt ein altes Lied, das mir sehr, sehr viel bedeutet. Das war das Lieblingslied von meinem Urgroßvater. Den habe ich noch gekannt. Das war ganz toll. Der war 93 und ich war 7. Und dann hat die Verwandtschaft gesagt, zusammen seid ihr 100 Jahre alt. Und sein Lieblingslied war dieses Lied, wird heute nicht mehr so oft gesungen, aber bedeutet mir ganz viel. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich. Mein getreuer Hort, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Und das möchte ich euch weitergeben heute, dass keiner vergeblich Gott vertraut, egal ob in Tansania, in Deutschland oder sonst wo. Amen.